Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zu dem Online-Kurs Windows 10 Sicherheitsfeatures. Windows 10 ist ja derzeit in aller Munde. Migrationsprojekte stehen nämlich an. Oder es wird zumindest darüber nachgedacht, sich Windows 10 anzugucken. Vielleicht steht auch der Aufbau einer Testumgebung an, um sich einen ersten Überblick über die neuesten Windows 10 Funktionen zu verschaffen. Bevor man sich aber die Mühe macht, eine Testumgebung aufzubauen, macht es vielleicht Sinn, sich zuerst theoretisch mit einem Thema zu befassen, um zu gucken, was denn überhaupt für mich interessant sein könnte. Also, was soll ich in meiner Testumgebung überhaupt implementieren? Und genau hier kommt dieser Kurs ins Spiel. Wir wollen diesen theoretischen Überblick verschaffen. Also, welche Windows 10 Features machen innerhalb meiner IT-Umgebung Sinn? Ist ein bestimmtes Feature überhaupt interessant für mich? Oder sind manche Aspekte eines Features so eingestellt, dass sie meine Endbenutzer zu sehr einschränken? Dann ist ein produktiver Einsatz vielleicht gar nicht möglich. Oder gibt es vielleicht doch sicherheitskritische Systeme oder Abteilungen, die, ja, ein bestimmtes Sicherheitsfeature doch benötigen oder wo ein Einsatz dieses Features doch sehr interessant sein könnte. Gängige Fragen also, die man sich stellt, bevor man so ein Migrationsprojekt überhaupt angeht. Was sind meine Anforderungen? Was gibt es für Funktionen? Und wie komme ich dahin? Bevor wir aber in die Technik einsteigen, zunächst zu mir. Mein Name ist Philipp Kronheim und das hier im Bild bin ich. Ich habe mittlerweile circa 10 Jahre Erfahrung in Migrationsprojekten. Und habe schon an diversen Migrationen von Windows XP auf Windows 7 und Windows 8.1 teilgenommen. Zum einen als technischer Mitarbeiter, aber auch als technischer Projektleiter. Ich arbeite bei der Sepago GmbH. Wir sind ein IT-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Köln und zwei weitere Niederlassungen. Einmal in Hamburg und einmal in München. Unsere Kernthemen sind neben Citrix und VMware natürlich auch diverse Microsoft-Produkte. Unter anderem sind wir Spezialisten für Themen wie zum Beispiel SCCM, Azure Pack, Office 365. Aber wir befassen uns natürlich auch mit kleinen Thematiken, wie zum Beispiel Windows 10 Client-Migration. Wir gucken uns natürlich auch gerne andere Technologien an, die vielleicht gar nicht zu einem produktiven Einsatz kommen, die aber einfach Spaß machen. Zum Beispiel hat sich einer unserer Kollegen mit dem Thema Azure Machine Learning befasst. Dazu gibt es auch sehr interessante Blogposts auf sepago.de/blogs. Zu Windows 10 haben wir auch eine eigene Blogserie gestartet und veröffentlicht, in der wir die einzelnen Windows 10 Features vorstellen und wie man sie natürlich auch implementiert. Ziel ist natürlich immer, sich mit den neuesten Technologien zu befassen, einfach damit man über die neuesten Trends informiert ist, damit man seine Kunden beraten kann. In welcher Kundenumgebung macht eine bestimmte Technologie vielleicht Sinn? Welches Feature ergänzt vielleicht die bestehende IT-Strategie des Unternehmens, welche vielleicht auch nicht? Ziel ist immer, eine Beratung durchzuführen und dafür muss man sich natürlich mit den Themen befassen. Ja, apropos Trends. Windows 10 ist ja das sicherste Microsoft-Betriebssystem, das je veröffentlicht wurde. Dazu wurden verschiedene neue Mechanismen und Funktionen eingeführt, um diese Sicherheit zu gewährleisten. Jedes dieser Sicherheitsfeatures hat natürlich unterschiedliche Funktionen. Zunächst haben wir das vielleicht schon bekannte Windows Hello und Microsoft Passport. Dabei geht es um den Ersatz des Kennworts eines Benutzers, um sich anhand einer zweistufigen Authentifizierung an einem Windows-Client anzumelden. Bei dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung handelt es sich einmal um das registrierte Gerät und entweder Windows Hello, also einer biometrischen Anmeldung anhand zum Beispiel eines Fingerabdrucks oder einer Gesichtserkennung, oder anstatt Windows Hello einer PIN. Ein weiteres Feature, das eingeführt wurde, ist der Device Guard. Dabei handelt es sich um einen Mechanismus, der anhand einer zentral gesetzten Richtlinie bestimmten Applikationen zum Beispiel vertraut. Und nur diese vertrauten Applikationen dürfen auch auf einem Client, auf dem der Device Guard mit dieser speziellen Policy aktiviert ist, ausgeführt werden. Bei dem dritten Feature handelt es sich um die Enterprise Data Protection. Dabei geht es um den Schutz von Daten und Dokumenten. Ich kann anhand einer zentralen Richtlinie zum Beispiel festlegen, dass alle Dokumente, die mit Microsoft Word erstellt werden, automatisch geschützt werden, also verschlüsselt werden und somit nicht anhand eines unauthentifizierten Benutzers geöffnet werden können. Bei dem letzten Feature auf dieser Folie handelt es sich um den Credential Guard. Dabei geht es um eine Funktion, die die geheimen Schlüssel, also im Endeffekt die Anmeldeinformationen eines Benutzers, vor einem möglichen Diebstahl schützt, indem eine zusätzliche Virtualisierungsebene dem Betriebssystem hinzugefügt wird. Und diese Anmeldeinformationen, also diese geheimen Schlüssel, werden in diese Virtualisierungsebene verschoben. Und womit befassen wir uns heute? Genau mit diesem letzten Thema, mit dem Credential Guard. Ja, damit der Credential Guard diese eben erwähnte virtuelle Ebene nutzen kann, werden verschiedene Technologien verwendet. Zum einen bereits bekannte oder vorhandene Technologien, aber auch neue Techniken. Und um ein Verständnis aufzubauen, wie der Credential Guard genau diese Hashes in einen geschützten Bereich verlagert, müssen wir uns heute mit drei Modulen befassen. Im ersten Modul gucken wir uns die Protection Rings an. Dabei geht es um einen Mechanismus, in dem anhand von Ringen definiert wird, welche Betriebssystemebene was genau ausführen darf. Im zweiten Modul in der Virtualization-Based Security, das ist ein Windows 10-Feature, das eingeführt wurde. Und das ist eine Technik, die vom Credential Guard und vom Device Guard verwendet wird, um das Betriebssystem sicherer zu machen. Und im letzten Modul gucken wir uns dann den Credential Guard an. Ja, dann steigen wir jetzt in die Technik ein und gucken uns im ersten Modul die Protection Rings an. Das ist eine Technik, die verwendet wird, um Daten vor fehlerhafter oder bösartiger Verhaltensweisen zu schützen. Das wird jetzt nicht ausschließlich in Microsoft-Betriebssystemen verwendet, aber Microsoft-Betriebssysteme verwenden auch die Protection Rings. Das Konzept dahinter ist einfach, dass Betriebssysteme unterschiedliche Berechtigungsstufen zur Verfügung stellen, und zwar diesen Protection Rings. Diese Berechtigungsstufen werden dann diesen Ringen zugewiesen und die Berechtigungsstufen definieren einfach, welcher Ring welche Aufrufe innerhalb eines Systems durchführen darf. Ringe können untereinander anhand vorgegebener Kanäle über sogenannte Tunnels miteinander kommunizieren. Jetzt natürlich die Frage, was sind das denn für Ringe? Wer soll denn jetzt hier mit wem kommunizieren? Was für Aufrufe? Folgendes Schaubild sollte da vielleicht ein wenig helfen. Wir haben hier vier verschiedene Ringe definiert. Einmal Ring 0, Ring 1, Ring 2 und Ring 3. Ring 0, der Kernel, hat die meisten Privilegien innerhalb des Systems. Und das ist der Ring, der direkt mit der Hardware spricht. Das heißt, hier erfolgt die Kommunikation anhand des Kernels direkt mit der CPU zum Beispiel oder dem RAM. Ring 1 und Ring 2 haben weniger Berechtigung als der Ring 0, der Kernel, aber mehr Berechtigung als Ring 3, die Applikationen. Dabei geht es, wie der Name hier schon sagt, Device Drivers um die Gerätetreiber. Zum Beispiel also Soundkartentreiber. Der Ring 3, das grün markierte, die Applications. Dabei handelt es sich um den User Mode, um die Applikation des Benutzers. Um hier ein Beispiel zu erklären, das macht das ganze Verständnis dann vielleicht ein bisschen einfacher. Sagen wir, ich als Anwender befinde mich gerade in Ring 3 innerhalb meiner Applikation und meine Applikation muss auf ein Mikrofon zugreifen. Das würde also bedeuten, innerhalb meines Ring 3s, innerhalb meines Application Rings, sage ich meiner Applikation, greif bitte auf das Mikrofon zu und die Applikation spricht dann anhand der vorgegebenen Kanäle mit den darunterliegenden Ringen, aber zum Beispiel Ring 2, Ring 1 oder auch mit Ring 0, je nachdem, welcher Ring genau die Berechtigung hat, mit dieser speziellen Hardware zu kommunizieren und fordert das Mikrofon dazu auf, zu aktiviert zu werden. Das Aktivieren des Mikrofons kann natürlich auch verhindert werden, je nachdem, was innerhalb dieser Ringe konfiguriert ist. Ja, kommen wir zur nächsten Folie. Wie bereits erwähnt, läuft in Ring 0 das Betriebssystem selbst und Ring 0 ist auch dafür zuständig, Maschinencode direkt auszuführen und kommuniziert somit direkt mit der physikalischen Hardware. Fehler innerhalb des Kernel Modes führen zum Absturz des Systems, zum Beispiel Treiberfehler. Vielleicht kennt man das schon, irgendwie so Grafikkartentreiber zum Beispiel, Kernel Mode Error. Und dann treten dann, je nach Betriebssystem natürlich, das jetzt bei Windows ist zum Beispiel der Blue Screen von VMware, den bekannten Purple Screen, oder bei Macintosh-Geräten auch den Black Screen. Das sieht dann so aus. Rechts oben haben wir zum Beispiel so einen Blue Screen von Windows 2000. Links oben haben wir einen Blue Screen von Windows 10. Und da sieht man zum Beispiel auch, dass da unten steht, if you'd like to know more, you can search online native for this error. Unexpected Kernel Mode Trap. Das ist wie gesagt der Ring 0, der Kernel Mode. Die anderen drei Ringe, Ring 1, 2 und 3, kann man eigentlich zusammenfassen. Dabei handelt es sich um die Applikationen und die Gerätetreiber. Und speziell bei diesen Ringen ist es so, dass sie nicht mit der Hardware direkt kommunizieren können. Und diese Ringe 1 bis 3 werden auch User Mode genannt. Und im Gegensatz zum Ring 0, zum Kernel Mode, ist es da so, dass Fehler innerhalb des User Modes immer wieder herstellbar sind. Sei es zum Beispiel ein Applikationsabsturz, wie hier zu sehen. Zum Beispiel, dass die Kalkexe, also der Taschenrechner, nicht aufgerufen werden kann oder andere Applikationscrashes. Ja, jetzt haben wir vier Ringe definiert, aber es ist so, dass die meisten Betriebssysteme, unter anderem Windows, nur zwei Ringe benutzen. Das heißt, diese Unterscheidung zwischen Ring 0, 1, 2, 3 gibt es gar nicht, sondern es wird meistens nur der Ring 0 für das Betriebssystem verwendet, also den Kernel-Mode, und Ring 3 für die Applikation, den User-Mode. Das sieht dann also so aus. Also Ring 3, User-Mode, Ring 0, Kernel-Mode. Wenn wir das jetzt auf die Architektur eines Betriebssystems beziehen, dann sieht das Ganze so aus. Wir haben einmal die Hardware rechts unten und darüber läuft dann Windows und wir haben einmal den Kernel-Mode und den User-Mode. Und hier können wir jetzt natürlich die Ringe zuordnen, also Ring 0 Kernel-Mode unter Windows, also das Betriebssystem, und Ring 3 der User-Mode, also die Applikation innerhalb des Betriebssystems. Ja, wir haben jetzt ein neues Konzept eingeführt, die Protection Rings. Was hat das Ganze denn jetzt überhaupt mit dieser Virtualization-Based Security zu tun? Wie spielt das da einher? Ja, die VBS basiert auf dem Hinzufügen eines Hypervisors zu dem Betriebssystem. Und wer sich schon mal mit dem Hypervisor im Falle von Windows mit Hyper-V beschäftigt hat, der weiß, dass der Hypervisor dem System eine weitere Ebene hinzufügt. Wir kennen ja den Kernel-Mode und den User-Mode und jetzt kommt der Hypervisor-Mode hinzu. Und was macht dieser Hypervisor-Mode, wenn wir ihn hinzufügen? Der fügt dem Betriebssystem einen neuen Ring hinzu. Und was dieser Hypervisor macht, der verwendet seine eigenen erhöhten CPU-Befehle. Das heißt wiederum, dass ein vorhandener Hypervisor die Rechte bzw. die Funktionalitäten von Ring 0 einschränkt. Und wir wissen ja, dass Ring 0 die höchsten Berechtigungen hat. Und dieser neue Ring schränkt jetzt den Kernel-Mode ein. Und dadurch hat er noch mehr Berechtigung als der Ring 0 und wird aufgrund dessen Ring minus 1 genannt. Ja, was sind die Funktionalitäten von Ring minus 1? Ja, größtenteils sind das Sicherheitsaspekte. Ring minus 1 ist von dem Kernel, also von Ring 0, geschützt. Ein weiterer Vorteil ist, dass nur Teilmengen des Betriebssystems in diesem Ring sind. Der Ring ist dadurch im Vergleich zum restlichen System, also auch im Vergleich zu den restlichen Ringen, sehr klein und einfach strukturiert. Und aufgrund dieses Konzepts ist er einfach um einiges sicherer, weil er einfach viel weniger Angriffsfläche bietet. Wir haben ja eben diese Ringgrafiken gesehen und auch die Architektur des Betriebssystems. Wie fügt sich das Ganze denn jetzt ein? Dieser Ring minus 1, wie funktioniert der? Passt der denn in dieses Schaubild rein? Hier nochmal zur Erinnerung. Wir haben den Ring 0, den Kernel-Mode, Ring 3, Applikation, User-Mode. Wir haben die Architektur des Betriebssystems und wir haben das jetzt gemappt. Ring 0 geht auf den Kernel-Mode in der Architektur, also im Betriebssystem. Ring 3 geht auf den User-Mode, also auf die Applikation innerhalb des Betriebssystems. Und was haben wir jetzt gemacht? Wir haben ja den Hypervisor installiert, also Hyper-V, auf dem Client. Und was macht das? Das fügt der Architektur einen weiteren Layer hinzu, also den Hypervisor hier ganz unten zu sehen. Und in unserem Ringschema links ist jetzt einfach der Ring minus 1 entstanden, der Hypervisor-Mode. Wir haben also den User-Mode, den Kernel-Mode und jetzt den Hypervisor-Mode, den Ring minus 1. Ja, und das war es auch schon mit unserem ersten Modul, den Protection Rings. Das ist jetzt natürlich kein einfaches Thema, aber ich hoffe, ich konnte ein Grundverständnis für diesen Sicherheitsmechanismus näherbringen. Jetzt ist natürlich noch nicht ganz geklärt, wie denn diese Protection Rings genau mit dem Credential Guard zusammenspielen. Das folgt jetzt im nächsten Modul in der Virtualization-Based Security, in der wir genauer darauf eingehen, wie zum Beispiel die Größe des Ring-1 nicht weiter erhöht wird.